Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, zum Thema dieses Gottesdienstes, dass Jesus die Sünder annimmt, habe ich Ihnen einen ganz besonderen Predigttext herausgesucht. Ich habe ihn aber weniger herausgesucht, als dass Gott mich ihn hat finden lassen. Es war so, als ich dieses Thema klar hatte, da hatte ich noch keinen Predigttext und ich habe dann in meiner persönlichen Bibellese noch einmal das erste Buch der Chronik bearbeitet und da bin ich auf diesen Text gestoßen, den ich Ihnen gleich vorlesen werde. Ich möchte zwei Sätze zur Einleitung sagen, damit Sie das so ein bisschen historisch einordnen können, in welchem Kontext dieses Geschehen spielt. Wir befinden uns etwa im Jahre 1000 vor Christus. David hat sein Königtum fest in der Hand. Nach vielen Kriegen, nach vielen Dingen ist er der mächtigste Mann der damaligen Welt. Und wie das so ist, wenn man am Höhepunkt ist, dann wird man eitel, man bildet sich Dinge ein. Und David macht einen großen Fehler, weil er das Königtum denkt an diesem Moment, es gehört ja mir und ich habe es mir zu verdanken. Und dann will er wissen, wie viel er geschafft hat und lässt das Volk zählen. Und da heißt es in der Bibel, dass der Satan ihn reizte, das Volk zählen zu lassen und Gott schickt ihm den Seher Gad, der ihm sagt, für diesen Frevel, dass du das getan hast, werde ich dein Volk schlagen. Und jetzt muss David auswählen, die Strafe, eine ganz absonderliche Geschichte in der Bibel. Er darf zwischen drei furchtbaren Dingen wählen. Entweder will Gott 3 Jahre der Hungersnot über das Volk kommen lassen oder 3 Monate der Flucht vor ihren Feinden oder 3 Tage Pest, die viele tötet. Und David entscheidet sich für das kürzeste, aber furchtbarste der Übel, nämlich für das Letztere, nämlich für die Pest, dass sie wegen seiner Schuld über das Volk kommen soll. Und mit dieser Strafe beginnt jetzt Gott und da setzt unser Predigttext ein, etwas längerer Verse heute, 1. Chronik 21, die Verse 14 bis 27. Da ließ der Herr eine Pest über Israel kommen, sodass 70.000 Menschen aus Israel starben. Und Gott sandte den Engel nach Jerusalem, es zu verderben. Aber während des Verderbens sah der Herr da rein und es reute ihn das Übel. Und er sprach zum Engel, der das Verderben anrichtete, es ist genug, lass deine Hand ab. Der Engel des Herrn aber stand bei der Tenne Araunas des Jebusiters. Und David hob seine Augen auf und sah den Engel des Herrn stehen zwischen Himmel und Erde und ein bloßes Schwert in seiner ausgestreckten Hand über Jerusalem. Da fielen David und die Ältesten mit Säcken angetan auf ihr Antlitz. Und David sprach zu Gott, bin ich es nicht, der das Volk zählen ließ? Ich bin es doch, der gesündigt hat und das Übel getan hat. Diese Schafe aber, was haben sie getan? Herr, mein Gott, lass deine Hand gegen mich und meines Vaters Hause sein und nicht gegen dein Volk es zu plagen. Und der Engel des Herrn sprach zu Gott, er solle David sagen, dass David hinaufgehe und dem Herrn einen Altar aufrichte auf der Tenne Araunas des Jebusiters. Da ging David hinauf nach dem Wort Gottes, das dieser geredet hatte, in des Herrn Namen. Arauna aber wandte sich um und sah den Engel und versteckte sich und seine 4 Söhne mit ihm. Arauna aber drosch Weizen. Als nun David zu Arauna kam, sah Arauna auf und ward David gewahr. Und er ging von der Tenne weg und fiel vor David zur Erde nieder auf sein Antlitz. Und David sprach zu Arauna, gib mir den Platz der Tenne, dass ich dem Herrn einen Altar darauf baue. Für den vollen Preis sollst du ihn mir geben, damit die Plage unter dem Volk aufhöre. Arauna aber sprach zu David, nimm ihn dir und mache mein Herr und König, wie es dir gefällt. Siehe, ich gebe dir die Rinder zum Brandopfer und die Dreschschlitten als Brennholz und Weizen zum Speiseopfer. Das alles gebe ich dir. Aber der König David sprach zu Arauna, nicht doch, sondern für den vollen Preis will ich es kaufen. Denn ich will nicht, was dein ist, für den Herrn nehmen und will es nicht umsonst zum Brandopfer haben. So gab David dem Arauna für den Platz Gold im Gewicht von 600 Lot. Und David baute dem Herrn dort einen Altar und opferte Brandopfer und Dankopfer. Und als er den Herrn anrief, erhörte er ihn durch das Feuer, das vom Himmel fiel, auf den Altar mit dem Opfer. Und der Herr gebot dem Engel, dass er sein Schwert in seine Scheide stecke. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, du schenkst uns dieses alte Wort vom König David, wie er den Tempelplatz gefunden hat, Herr. Nun in diesem Gottesdienst, wo wir darüber nachdenken wollen, was du für uns in deinem Sohn Jesus Christus getan hast. Dass wir das verstehen können, wo wir dich finden können in diesem Text, Herr, das werden wir nur dann merken, Herr, wenn du uns deinen Geist gibst und du diese Predigt segnest. Und darum wollen wir dich jetzt alle miteinander bitten, Herr. Segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich wiederhole das immer und immer wieder, wenn ich alttestamentliche Texte predige, und ich will das heute Morgen auch tun, dass man erst dann anfängt, die Bibel richtig zu lesen, wenn man anfängt, im Alten Testament überall Jesus Christus zu suchen. Das ist nicht meine eigene Hermeneutik, also meine eigene Verstehenslehre, sondern das ist die Verstehenslehre, die Jesus Christus uns gelehrt hat. Jesus sagt im Johannesevangelium: Sucht mich in der Schrift, sie ist, die von mir zeugt. Und als er das sagt, da gibt es noch kein Neues Testament. Da gibt es nur die 39 Bücher des Alten Testamentes. Paulus sagt im Korintherbrief: Nur derjenige, der das Alte Testament liest, um Jesus Christus zu finden, der kann es richtig verstehen. Alle anderen ist es, als wäre über die Schrift eine Decke gelegt. Man kann die Bibel nicht verstehen, wenn man nicht immer durch die Brille Jesus Christus guckt, immer wieder versucht, ihn zu suchen. Und so hat es auch die erste Gemeinde in Jerusalem getan, die erste Gemeinde in Antiochia. Die hatten kein Neues Testament. Die haben die Schriften des Alten Testamentes gelesen und haben darin überall Jesus Christus gefunden. Und das dürfen Sie mir glauben, das ist auch die hohe Kunst der Theologie, wenn man das beherrscht. Ich behaupte das nicht von mir, aber das sind die großen Prediger des Glaubens gewesen. Ein Spurgeon, ein Wilhelm Busch, die dieses Kunst, man nennt das in der Theologie die Typologie, zu finden, wo Christus im Alten Testament ist. Und wir wollen das heute auch tun. An diesem letzten Sonntag des Osterfestkreises wollen noch einmal diesen Text betrachten, all die Dinge sehen und schauen, was er uns zu sagen hat, eben über das Ostergeschehen, über die Notwendigkeit des Kreuzes und was es für uns bedeutet. Ich habe versucht, Ihnen an 7 Bildern Christus hier in diesem Text zu finden. 7 Punkte. Ich möchte sprechen über die Plage, über den Arauner, über das Niederfallen, über das Gold, über die Tenne, über die Rinder und über die Schwertesscheide. Das Erste, die Plage, sie ist für mich ein Bild für das Gericht damals wie heute. So heißt es hier im Vers 14, da ließ der Herr eine Pest über Israel kommen, sodass 70.000 Menschen aus Israel starben. Und Gott sandte den Engel nach Jerusalem, es zu verderben. Gott will Jerusalem verderben, seine Schöpfung. Weil einer einen Fehler gemacht hat, müssen alle anderen sterben. Da kommt in uns so ein Ungerechtigkeitsprotest auf. So kann das doch nicht sein. Aber so ist es. So ist es auch für uns. Weil Adam gefallen ist durch die Sünde des einen, durch die Schuld eines Menschen, ist die Schuld in die Welt getragen worden. Und deshalb steht der Engel mit dem gezückten Schwert über dieser Welt bereit zum Gericht. Als Adam und Eva vertrieben werden, da stellt er einen Cherubin mit flammendem Schwert vor das Eingang in Paris. Da ist seitdem die Erde verflucht, weil sie unter dem Gericht und unter dem Zorn des lebendigen Gottes steht. Und vor diesem Zorn Gottes hat die Kreatur, hat der Mensch keine Chance. Als diese Plage nur beginnt im Ansatz, sind direkt in Israel 70.000 Menschen tot. Und bitte glauben Sie mir das, der Zorn Gottes, das Gericht Gottes ist mitnichten nur etwas, was im Alten Testament vorkommt. Da kommt es vor, aber ich sage noch viel stärker kommt es im Neuen Testament vor. Ja, im Alten Testament gibt es das Gericht mit Noah, gibt es das Gericht über Sodom und Gomorra, da gibt es das Gericht, was angekündigt ist, über Ninive. Da gibt es auch dieses Gericht hier über Jerusalem, über die Schuld Davids. Aber das ist nichts gegen die Gerichte, die diese Welt zu erwarten hat. Bitte lesen Sie es nach im Buch der Offenbarung, wenn davon die Rede ist, von den 7 Siegelgerichten, was mit der Welt passiert, von den 7 Posaunengerichten, die dann kommen und schließlich, wenn die 7 Zornesschalen von Gott ausgegossen werden über dieser Welt. Furchtbarste Bilder, da reicht kein Superlativ, sich auszudenken und auszumalen, was es bedeutet, dass diese Welt über dem Gericht steht. Aber nicht nur diese Welt, die ganze Welt läuft ja auch auf das finale Gericht zu. Auf das finale Gericht, wenn alle Menschen, die ohne Jesus Christus leben, ins Gericht müssen. Das ist ganz wichtig, dass wir uns daran heute am Sonntag ex Audi erinnern. Deshalb ist Christus gekommen, um uns, die wir zu ihm gehören, zu bewahren vor dem Gericht. Aber wir müssen es der Welt immer wieder sagen. Diese Welt steht unter dem kommenden Gericht. Das Schwert des Engels des Herrn ist nicht nur damals gezückt gewesen, es ist auch jetzt gezückt und es ist bereit zuzuschlagen. Und nur derjenige, der bei Jesus Christus ist, ist bewahrt eben vor diesem Schwert des Herrn. Wir wollen uns nichts vormachen. Diese Welt läuft auf das Gericht zu. Galater 6 heißt es, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Und Gott wird abrechnen jede Schuld. Und er ist ein unbarmherziger, brutaler Richter, der auch das Kleinste hervorbringt. Jedes unnütze Wort. Und wer nicht unter dem Blut des Heilandes Jesus Christus steht, er ist verloren für Zeit und Ewigkeit. Das ist nicht nur meine eigene Theologie. Martin Luther schreibt in seinem Katechismus halt nicht, wir sollen uns fürchten vor dem Zorn Gottes. Genauso wie David sich hier gefürchtet hat, weil er gesehen hat, was das der heilige Gott angerichtet hat. Genauso auch wir. Wir haben nicht so einen Mickey-Maus-Gott, so einen Kameradschaftsgott mit langem weißem Bart, der alles verzeiht. Nein, wir haben einen Gott des Zornes und des Gerichtes. Das ist wichtig als erstes zu hören, weil dann, wir reden jetzt noch nicht über Jesus Christus, weil dann gleich wichtig wird, was es heißt, was dieser Gott dann für uns tut. Er ist der Gott des Zornes und des Gerichtes. Ein zweites Bild in diesem Text, da ist der Arauner, der dieses Gerichtes gegenwärtig wird. Und er ist ein Bild für den Sünder. Wenn der verlorene Mensch zur Erkenntnis seiner Sündhaftigkeit kommt, wie er wirklich vor Gott steht, dann bleibt ihm nur eins, wie der Arauner hier, da heißt es, er sah den Engel und versteckte sich mit seinen 4 Söhnen. Wenn wir sündige Menschen auch nur in den Ansatz der Nähe Gottes kommen, in die Heiligkeit Gottes hineintreten, dann bleibt uns nur eins, das Verbergen. Weil wir können das nicht aushalten. Das ist auch schon bei Adam und Eva so gewesen. Als sie in Sünde gefallen sind, da verstecken sie sich im Paradies. Das hat damit zu tun, dass kein Mensch, weil Gott der Heilige ist und die Menschen Sünder sind, leben kann, wenn er Gott sieht. Wir müssen uns verstecken. Wir können nicht bestehen vor dem lebendigen Gott. Wir vergehen. Jesaja, der als Prophet berufen wird, der darf nur den Fuß des Thrones Gottes sehen. Und dann schreit er raus, weh mir, ich vergehe. Ich bin unreinen Lippens und wohne unter einem Volk unreinen Herzens. Und ich habe den Herrn gesehen. Und er hat nur den Thron des Thrones Fußes gesehen. Das passiert uns genau wie dem Arauner, wenn uns unsere Schuld bewusst wird, dass wir merken, wir können nichts tun. Ich habe vor einiger Zeit mit einem Pfarrerkollegen gesprochen, der nicht gläubig ist. Und dann haben wir uns ein bisschen nicht gestritten, aber diskutiert. Und dann wollte er mir so erklären von seinem Pfarrerbild, was er alles nicht versteht. Und dann sagte er so, ja, da werde ich eines Tages Gott mal befragen, warum das so ist. Es ging um die Kriege in Syrien und im Irak. Da habe ich dem gesagt, da wirst du gar nichts fragen. Wenn du nicht bei Jesus Christus bist, da hast du vor Gott gar nichts zu machen. Da wirst du dich fürchten und da wirst du in die Hölle fahren. Wir haben mit Gott nichts zu richten. Er richtet uns. Wir sind nur seine Geschöpfe. Und wir können nichts tun vor diesem lebendigen Gott. Er ist der Heilige. Wir können uns nur verstecken, wenn wir Jesus nicht haben. Und wenn heute Morgen Menschen hier sind, die Jesus Christus noch nicht haben, dann möchte ich es ihnen in aller Eindringlichkeit sagen. Wenn du der einst vor dem lebendigen Gott stehst, Da musst du deine Knie beugen und du wirst dich verstecken müssen vor dem heiligen Gott. Es ist kein Mickey-Maus-Gott, sondern es ist ein zürnender, gerichthaltender Gott. Und wenn du Jesus nicht hast, bist du verloren für Zeit und Ewigkeit. Man kann dann als Mensch, wenn man das erkannt hat, seine Verlorenheit nur eins tun. Und das tut hier David, als er den Engel des Herrn sieht, niederfallen. Und das ist ein Bild für die Buße. Niederfallen. Da heißt es, da fielen David und die Ältesten mit Säcken angetan auf ihr Antlitz. David ist der mächtigste Mann der damaligen Welt. Selbst der Pharao in Ägypten, selbst die Könige im Zweistromland hatten nicht die Macht, die David damals hatte. Der mächtigste und reichste Mann der damaligen Welt. Aber er kennt vor Gott eins, er ist nichts. Und dann schmeißt er sich in den Staub. Das ist das Zeichen der Anbetung, der Proskynese. Das heißt, jemand anderem die Füße küssen, damit zeigen, ich bin nichts, du bist alles. Und das tut David hier. Ich bin nur Staub und du bist der Herr. Und so müssen wir vor Gott stehen. Ihm sagen, wir sind nichts. Wir sind nur Staub. Wir sind von Erde genommen, werden zu Erde werden. Wir sind von Staub genommen, wir werden zu Staub werden. Wir Menschen bilden uns immer etwas ein auf unser Leben. Ich bin auch so ein Einbilder. Und glauben, wir sind und wären etwas. Aber wir sind nichts. Wir haben nichts getan, in diese Welt zu kommen. Wir werden nichts tun, hier rausnehmen. Gott war es, der uns geformt hat von Erde und der uns wieder zu Erde werden lässt. Ich hatte vor einiger Zeit eine Beerdigung. Da sagte mir die Frau, Herr Latzel, bitte sagen Sie nicht diese furchtbaren Worte, wenn da der Sarg unten ist, Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zum Staub. Ich sage, wieso das denn nicht? Ja, weil das so furchtbar ist. Ich will das nicht glauben. Ich will das nicht glauben. Ja, aber das ist ja die Wahrheit. Selbst am Grab, wo ihr Mann drin liegt, will sie noch nicht glauben, dass wir nur Staub sind. Nichts anderes sind wir. Und wenn wir meinen, wir hätten irgendetwas vor dem lebendigen Gott zu bringen, dann ist das der größte und verdammenswerteste Irrtum, den wir haben. Nichts haben wir vor Jesus Christus zu bringen. Er ist alles. Und das müssen wir bekennen. Uns immer wieder in den Staub werfen, wie eben hier dabei, damit uns die Gnade des Kreuzes zuteil wird. Wir sind nur Staub und werden zu Staub. Egal wie stark, wie kräftig, gesund du jetzt in diesem Moment bist. In 100 Jahren kräht kein Hahn mehr nach uns. Da sind wir nur Staub und vermodern im Sarg oder wenn einige sich verbrennen lassen, dann sind sie in der Urne dahin gegangen halt. Asche zu Asche, Erde zu Erde, Staub zum Staub. Und da bleibt uns nur eins, niederfallen vor dem, der war, der ist und ewig sein wird, Jesus Christus. Wenn Sie sagen, wann kommt denn endlich Jesus, jetzt geht's los mit Jesus, aber das sind die Vorbedingungen, weil der Mensch so ist, weil das Gericht über dieser Welt steht, deshalb ist der Jesus gekommen, das wird hier auch deutlich. Das Gericht war über Jerusalem, über Israel gekommen und dann schenkt der Herr Gnade. Und was für eine Gnade? Und das wird deutlich als erstes in dem Gold. Das Gold ist ein Bild für den Preis. David kriegt dann den Auftrag und sagt, opfer mir etwas da oben auf dem Platz. Und David geht hin und will diesen Platz haben und er hätte ihn sich nehmen können. Dieser Arauner ist nicht mal Israelit, er ist ein Jebusiter, er ist ein Ausländer. David hat eine unglaubliche Macht. Der hätte einfach hingehen können, sich das nehmen können. Ja, dieser Arauner will es ihm sogar schenken. Er würde es sogar tun. Also David hätte es sich militärisch nehmen können, er hätte es von seiner politischen Macht nehmen können. Jetzt geht Arauner sogar hin und sagt, ich will es dir schenken, nimm alles und du kriegst auch den Dreschflegel fürs Feuer machen und die Stiere, du kannst alles haben. Und was macht David? Nein, ich will's bezahlen. Der sonst so harte und brutale, immer auf Eigennutz bedachte David, er will's bezahlen. Und wie er es bezahlt. 600 Lot Gold, das sind etwa 8 Kilogramm Gold, zahlt er für diese Tenne. Das ist ein Platz eben, wo der Weizen gedroschen wurde. 8 Kilogramm Gold, das ist mehrfachst überbezahlt, viel zu teuer. David überbezahlt. Und wenn wir gesagt, wir wollen Jesus suchen, hier erkennen, wie wir Gott ist. Gott könnte unsere Schuld auch einfach so wegnehmen. Er ist der souveräne Herrscher. Der kann alles machen. Er sitzt im Regiment. Aber nein, er geht hin, er bezahlt voll. Er bezahlt voll für diese Schuld, die wir getan haben. Er geht hin und stirbt selber am Kreuz von Golgatha in seinem Sohn Jesus Christus. Er gibt sich selber als wahrer Gott in die Gottverlassenheit. Was ist das für ein Preis, den Jesus Christus für mich bezahlt hat? Vollkommen überbezahlt. Aber das tut er aus lauter Liebe und lässt sich nichts von mir schenken und auch nicht von dir. Als der Arona sagt, komm, ich gebe es dir ja so, ich schenke es dir, lehnt er es ab. Es ist allein Davids Handeln. Und genauso ist es mit der Erlösung. Was die gekostet hat, unsere Erlösung von Tod und Teufel, haben wir nichts dazu getan, auch wenn wir denken, wir machen so einen Anteil. Nein, es ist allein vollständig bezahlt von unserem Herrn und Heiland. 2. Korinther 8 heißt, ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, damit durch seine Armut ihr reich würdet. Das ist das Paradoxon, der wunderbare Wechsel, der am Kreuz geschieht. Gott hätte es ganz anders machen können, es hätte ganz anders sein müssen. Und er wird arm und bezahlt vollständig für uns. Wahnsinn. Und das wird, wie gesagt, deutlich auch hier an diesem Kaufhandel um die Tenne, die dort ist, halt nicht. Es ist ein Bild für den Preis, das Gold, was eben hier David dem Arauna gibt. Es ist ein Bild für das, was Gott uns im Blut Jesu Christi geschenkt hat. Ein fünftes, die Tenne, ein Bild für Golgatha. Die Tenne ist der Ort, wo Weizen gedroschen wurde, Weizen zerschlagen. Man hatte die ganzen Garben, die wurden dann zusammengemacht und dann gab es die Ochsen, die eben mit dem Dresch Schlitten, so heißt es, hier drüber fuhren und dann lösten sich eben aus diesen Ehrengarben die Getreidekörner. Und mit diesen Getreidekörnern hatte man das, was den Menschen dann eben mit dem Weizen das Brot fürs Leben gab. Das passiert auf der Tenne des Arauna. Auf Golgatha, da wird auch etwas zerschlagen. Hier auf der Tenne werden die Weizenähren zerschlagen. Auf Golgatha wird der Leib unseres Heilandes Jesus Christus zerschlagen. Und aus den Weizenähren, da wird Brot fürs Leben. Und aus dem Zerschlagen des Körpers Jesus Christus wird das Brot des Lebens. Wann immer wir hier Abendmahl halten, ist es grundsätzlich so, dass wir sagen, Christi Leib für dich gegeben. Und bevor ich dann den Presbyter, den Kirchvorstehern die Teller gebe mit dem Brot, halt sage ich, nehme hin und iss vom Brot des Lebens. Das ist ein Bild, das ist nicht umsonst, dass die Bibel hier einführt und er drosch Weizen. Das interessiert ja vom Ganzen her gar keinen, was der gerade gemacht hat. Die schreiben auch nicht hier, was weiß ich, was der morgens von seiner Frau an Verproviant in die Tasche gepackt bekommen hat. Nein, aber hier ist es Gott wichtig, dass er hineinbringt in diesen Text, dass Arauna gerade als der Engel des Herrn kommt, er drischt Weizen. Noch einmal Weizen als Produkt dafür, dass eben aus dem Weizen das Brot wird. Und aus dem, was Jesus getan hat, aus dem Zerschlagen seines Leibes, ist das Brot des Lebens gekommen. Aber hier sind noch viel tiefere Bilder, wenn man dieses betrachtet. Wilhelm Busch hat eine grandiose Predigt über diesen Text gehalten, wo er auch Christus im Alten Testament zeigt. Ich kann bei weitem nicht das bringen, was er gemacht hat. Ganz fantastisch. Er spricht von der Grenze, die hier ist. Und er sagt, die Tenne Araunas ist die Grenze zwischen dem Reich des Zornes und der Reich der Gnade. Hier steht der Engel, hier entscheidet es sich. Hier muss David das Opfer bringen und dann wird der Zorn Gottes geschillt. Es ist eine Grenze, die hier ist. Und genauso ist das Kreuz eine Grenze. Die Tenne ist eine Grenze damals, um das Gericht von Jerusalem im Alpenbund abzuwenden. Das Kreuz von Golgatha ist ebenfalls die Grenze zwischen dem Zorn Gottes und der Gnade Gottes. Wer nicht unterm Kreuz ist, über dem bleibt der Zorn Gottes das Gericht. Wer aber unterm Kreuz des Heilandes ist, der bekommt die Gnade. Da ist es ganz anders. Auf der Tenne wurde dann auf dem Altar das Opfer des Tieres gebracht. Und so ist es auch auf Golgatha. Da wird am Kreuz das Lamm Gottes geschlachtet. Und so wie der Herr Golgatha bestätigt hat, indem er Jesus auferstehen ließ, genauso hat der Herr auch das Opfer hier des Davids bestätigt, als er Feuer vom Himmel runterfallen ließ. Also wer diesen Text hier mit den Augen liest, dessen, was auf Golgatha passiert ist, der wird hier immer wieder diese Vorbildung finden. Aber es ist natürlich ein viel größerer Altar, der am Kreuz gegeben worden ist, als der Altar, den David hier macht. Damit ist ein für alle Mal die Funktion aller Altäre dahin. Wir haben keine Altäre mehr. Deshalb kriege ich ja auch immer die Krise und die Krätze, wenn mir Leute erzählen, am Altar hier vorne. Ob wir so sind bei der Trauung, wir wollen an den Traualtar. Wir haben in der Kirche keine Altäre. Da müssen Sie in die katholische Kirche gehen. Das ist ein Abendmahlstisch. Unser Altar ist Golgatha. Ist Golgatha, da ist ein für alle Mal das Opfer gebracht worden, sein Blut vergossen. Damit ist der Zorn Gottes gestillt. Nicht durch irgendwelche Metzen, die irgendwelche Priester oder Pastoren an irgendeinem Altar machen. Das ist der Abendmahlstisch. Damals noch im Alpenbund, da brauchten sie Altäre. Da mussten Tiere geschlachtet werden, stellvertretend. Und immer und immer und immer und immer wieder haben sie die Tiere geschlachtet, weil sie ihre Schuld tilgen mussten. Brauchen wir nicht mehr, wir brauchen keine Tieropfer mehr, wir brauchen auch keine Altäre mehr, weil wir eben das Kreuz von Golgatha haben. Und das wird hier schon vorgebildet, eben in dem, was auf der Tenne mit dem Altar passiert ist. Ein sechstes Bild. Die Rinder, ein Bild für die Unschuld. Auch so ein Nebenplatz eigentlich, aber finde ich ganz ansprechend. Da sagt eben der Arauner, siehe, ich gebe dir die Rinder zum Brandopfer, die nimmt dann David auch und er opfert sie da. Die Rinder haben nur überhaupt gar nichts mit der Schuld Davids zu tun, auch nicht mit der Schuld des Volkes, aber die müssen dran glauben. Die sind unschuldig. Jetzt bin ich nicht irgendwie ein militanter Tierschützer oder sowas halt, das wissen Sie, aber das kann einem schon leid tun, diese armen Tiere. Und das ist ja nicht nur singulär hier an dieser Stelle, sondern wenn Sie wissen, was im Alten Testament passiert ist, bei den hohen Festtagen halt, wenn die hunderttausende Stiere und Lämmer getötet haben bei den hohen Festtagen, an Pessach halt nicht. Wahnsinn, immer wieder diese unschuldigen Opfer, die haben überhaupt nichts gemacht. Das ist sündlose Kreatur. Und wenn ich das sehe und anfange, mich so ein bisschen darüber aufzuregen und zu echauffieren, dass unschuldiges Leben sterben muss für den Mist, den einer getan hat, dann weiß ich, was Christus für mich getan hat. Christus ist unschuldig gewesen. Der war der Einzige ohne Schuld auf dieser Welt. Und er ist gestorben für meine Schuld. Da legt die Bibel viel, viel Wert drauf, auf dieses Momentum der Unschuld. 1. Petrus 1 heißt es, ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel, sondern mit dem teuren Blut Christi, und jetzt kommt es, als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Also sagt das Neue Testament direkt auch hier, genauso wie im Alten Bund die Tiere unschuldig waren, und man hat immer die besten Tiere gebracht, so auch im Neuen Bund. Aber hier ist es eben kein Tier, was das Lamm Gottes ist im Neuen Bund, sondern es ist Jesus Christus. Und es macht mir noch einmal deutlich, dass Christus vollkommen unschuldig, unbefleckt für mich ans Kreuz gegangen ist. Das wird mir so groß, das ist so fantastisch, das zu wissen, dass er dieses Opfer für mich gebracht hat, der ich die Schuld getragen habe und er hat sie für mich übernommen. Halleluja, da bin ich einfach nur dankbar für. Und weil das so ist, weil Christus dieses unschuldige Opfer gebracht hat, so wie damals die unschuldigen Rinder geopfert worden sind, deshalb sind wir erlöst. Deshalb hat Gott sein Gericht nicht über mich vollstreckt, sondern hat auch sein, im Bild gesprochen, Schwert in die Scheide gesteckt. So heißt es hier am Ende des Textes, und der Herr gebot dem Engel, dass er sein Schwert in seine Scheide stecke. Und damit ist durch das Opfer, das David brachte, die Erlösung für Jerusalem. Die Pest geht nicht mehr weiter, das ist mit einem Mal zu Ende. Und genau das ist eben mit Jesus auch passiert. Er hat uns durch sein unschuldiges Opfer erlöst. Erlöst vom Zorn Gottes, erlöst vom ewigen Tod. Das Schwert ist in die Scheide gesteckt. Ein wunderbares Bild für die Erlösung. Eigentlich, damit hatten wir begonnen, steht ja der Zorn über der Menschheit. Eigentlich müsste Gott alles vernichten. Aber er liebt diese Welt und er ist barmherzig und gnädig und er will sie erlösen. Und wer Jesus Christus annimmt, das Opfer, das Gott selber gebracht hat, wer es sich selber zu eigen macht, der darf wissen, dass er erlöst ist vom ewigen Tod. Dass das Schwert des Todes über ihn keine Macht mehr hat. Es gibt eine Legende aus dem 4. Jahrhundert vor Christus, aus Italien, aus Syrakus. Da wird erzählt von einem König Dionysius, der hatte einen Günstling, der hieß Damokles. Sie wissen, dass das Damoklesschwert kommt daher. Und dieser Damokles beneidete den König, weil er auch so reich sein wollte. Und der König will ihm dann eine Lektion erteilen. Er lädt ihn zu einem unglaublichen Festmahl ein, bringt ihm die besten Speisen, die hübschesten Tänzerinnen, schenkt ihm Geld und Gold. Und dieser Damokles ist glücklich und er freut sich, bis ihn ein Diener darauf aufmerksam macht, dass über seinem Haupt in mehreren Meter Höhe ein scharfes Schwert hängt, an einem Pferdehaar aufgehangen. Und als er dessen gewahr wird, da kann er das Essen, das Geld, die Tänzerinnen nicht mehr genießen, weil er nur noch den Tod vor Augen hat. Und das ist die Lektion, die der König dem Damokles zeigen will, zu sagen, dass wenn dir klar wird, dass du sterben musst, dann kannst du dich über nichts mehr freuen, egal wie reich und wie schön sonst das Leben gewesen ist. Und dieses Damoklesschwert hängt tatsächlich über allen Menschen. Wir müssen ja in den Tod. Wir müssen, so Jesus Christus nicht vorher wiederkommt, alle sterben. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden, sagt die Schrift. Wir müssen alle sterben. Und wenn du das richtig durchdenkst, da hast du keinen Spaß mehr am Leben. Glaub mir, da kommt nicht dieses Gequatsche von wegen so nach dem Motto, oh, ich habe ja keine Angst vor dem Tod, ich will nur nicht an Krebs lange dahinsiechen sterben. Nein, wenn man es wirklich durchdenkt und die Tiefe durchdringt, dass alles nichts ist und alles wieder zu nichts wird, da hat man keinen Spaß mehr. Es sei denn, man weiß, dass es etwas gibt, was größer ist als der Tod. Dass einen zwar eines Tages das Schwert treffen wird, aber dass, wenn man Jesus Christus trifft, wer hat das dann das Schwert eins zwar trifft, aber man sofort weiterlebt in einer anderen Welt. Und das ist die Freude der osterlichen Botschaft, dass der Tod besiegt ist. Ja, wir müssen alle sterben, aber es ist nicht schlimm, wenn wir Jesus Christus haben, weil wir ewiges Leben haben, weil er den Tod für uns besiegt hat, weil er das Schwert der Endlichkeit in seine Scheide gesteckt hat, haben wir Perspektive über den Tod hinaus. Halleluja. Dieses Bild allein, zum Schluss im Vers 27, dass der Engel sein Schwert in die Scheide steckt, ist mir ein Osterbild sondergleichen. Denn das ist genau passiert durch die Auferstehung Jesu Christi. Gott hat sein Gericht beendet über mich, weil ich an ihn glaube. Nicht, weil ich irgendwas wäre. Ich bin auch nur ein sündiger Mensch, der sich in die Asche schmeißen muss. Nein, weil er sein unschuldiges, kostbares Opfer gebracht hat. Deshalb habe ich Perspektive und bin erlöst. Und das möchte ich euch am Ende dieser österlichen Zeit, am Sonntag ex Audi, heute noch einmal zurufen. Ihr, die ihr an Jesus Christus glaubt, ihr dürft wissen, nein, ihr müsst wissen und immer wieder neu hören. Ihr dürft euch freuen, weil ihr erlöst seid, weil der Tod für euch gebrochen ist. Er hat keine Macht mehr, er hat keinen Stachel, mit dem er euch reizen kann, sondern ihr dürft wissen, ihr habt ewiges Leben für alle Ewigkeit bei unserem Herrn Jesus Christus. Ihm allein Ehre, Lob und Preis, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn Jesus. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.